drei Vorteile, wenn man predigt. Beim Lüften kriegt man die kalte Luft nicht so ab und man darf die Maske auch mal runternehmen. Also wer mal Lust hat, ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so schlecht. Ich werde euch zu Beginn jetzt ein paar Schlagwörter geben und guckt einfach mal, an was ihr euch erinnert oder was das in euch auslöst. Tschernobyl, Untergang der Estonia, 11. September 2001, Deepwater Horizon, Ölpest, Challenger-Explosion, Hurricane Katrina, Love Parade, Massenpanik, Flüchtlingskrise, Operation Desert Storm, Irakkrieg, Polkappen schmelzen. Also das könnt ihr jetzt nur ziemlich weit fortführen. Es waren so ein paar krasse Ereignisse oder Krisen, an die ich mich so erinnern kann, seit meiner Geburt. Ich glaube, das älteste davon müsste dann Tschernobyl wahrscheinlich sein. An Tschernobyl kann ich mich noch ein bisschen erinnern, weil da durfte wieder mal ein oder zwei Tage nicht nach draußen oder in den Sandkasten rein. Danach war es dann auch schon wieder egal. Ich weiß nicht, wie sehr ihr von diesen Dingen, die da so passiert sind, betroffen wart, direkt oder indirekt. Das meiste kriegt man halt aus den Medien mit. Ich weiß nicht, ob einer von euch im Irakkrieg war, ich denke es nicht. Vielleicht sind es bei dir mehr die Sachen, die in deinem persönlichen Leben passieren, die dich, ja, die dir wehtun oder die dich betreffen. Vielleicht der Tod von einem geliebten Menschen, der Streit oder die Trennung von einem Partner, der Verlust der Gesundheit. Es gibt viele Dinge, die in unserem Leben passieren können, die das Potenzial haben, zum einen uns natürlich zu ängstigen, zu verunsichern. Manche Dinge haben die Power, uns voll aus der Bahn zu werfen. Egal was ist in deinem Leben, solche Ereignisse prägen dich. Bei Prägen denke ich immer an die Münze. Da kommt der Stempel und der prägt die Münze auf Dauer. In Zeiten des Schmerzes, der Unsicherheit, da braucht man Halt und Stabilität. Für uns Christen ist klar, dass wir das bei unserem Herrn, bei Gott bekommen. Wir wissen das in der Theorie, wir haben das aber auch schon praktisch erfahren. Erst da, wenn wir uns freuen. Auch sowas prägt uns. Und das Coolste, er ist auch da, wenn wir mal gerade nichts von ihm wissen wollen. Gott spricht zu uns. In Träumen, in Prophetien, durch andere Menschen und natürlich auch durch sein Wort, durch die Bibel. Und ich denke, jeder von uns, der kennt diese Stellen. Stellen, die Mut und Hoffnung machen. Die, wenn man liest, das bläst einen so richtig auf. Das gibt einen richtig Kraft. Es gibt Stellen, die Trost spenden. Es gibt Bibelstellen, die sind unbequem. Die wollen wir nicht hören, weil sie uns vielleicht auf eine Weise herausfordern, wo wir dann vielleicht noch nicht bereit sind. Ja? Ich denke jetzt gerade an diese Jahreslosung, die du jetzt auch wieder genannt hast. Also mich fordert das heraus. Seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Wow. Also da habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Es gibt Bibelstellen, die versetzen uns in Staunen. Da steht man bloß da und buchstäblich der Mund offen und wow, krass. Und dann gibt es diese Art von Stellen, da fragt man sich bloß, hä? Was soll das? Was macht das in der Bibel? Was hat das für einen Sinn? Also mal ganz grundsätzlich vorweg, ich bin der tiefen Überzeugung, dass jedes einzelne Wort, was in der Bibel steht, einen Sinn hat, ein Ziel hat und da definitiv nicht durch Zufall drinsteht, weil, weiß ich nicht, 300 nach Christus irgendwelche Leute sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, das kommt alles da rein. Ich bin mir sicher, das hat alles Ziel. Bei manchen Bibelstellen ist es so, die eröffnen sich einem gleich. Die liest man und sagt, jawohl, verstanden, kapiert. Dann gibt es Dinge, die brauchen ein bisschen länger. Da braucht es vielleicht Erfahrungen, die man jetzt noch nicht hat. Einen Lebensabschnitt, in dem man noch nicht drin ist. Und dann gibt es einfach diese Stellen, mit denen kann man nichts anfangen. Über die gibt es komischerweise auch kaum Predigten. Oder gar keine. Und ich behaupte mal, so eine Stelle habe ich heute dabei. Ha. Ich habe mit Jens vorher ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat mir also versichert, dass maximal faule Tomaten hier im Raum sind. Ich hoffe, keiner hat Steine oder Eier dabei, weil ich werde euch jetzt eine Stelle vorlesen, die sind wir vielleicht so nicht gewöhnt, dass sie in der Predigt vorgelesen wird. Mitlesen braucht sie nicht, bringt nichts. Und hört einfach mal zu. Ich lese aus Matthäus 1, für die, die doch lesen wollen, ab Vers 1. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und dem Nachkommen Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Zerach, die Mutter war Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, die Mutter war Rahab. Boas zeugte Odeb, die Mutter war Ruth. Habt ihr schon genug? Geht nur weiter. Odeb zeugte Isai, Isai zeugte König David. David zeugte Salomo, die Frau, die Mutter war die Frau Urias. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder. Das war zu der Zeit, als die Bevölkerung von Jerusalem und Juda nach Babylonien in die Verbannung weggeführt wurde. Nach der Wegführung zeugte Joachim Sheatiel. Sheatiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. So, jetzt sind wir durch. Was soll das? Ja, warum steht das da? Also, ja, es steht da, schön. Also ich, wenn ich bisher Bibel gelesen habe und ich bin ins Matthäusevangelium gekommen, beim Lukas kann man das auch nochmal nachlesen, ich habe das nie gelesen. Ich habe mal gedacht, okay, da steht die Nachkommen Jesu, alles klar, nächstes Kapitel. Ich bin der Meinung, alles hat eine Bedeutung. Was da drinnen steht. Was soll das? Was soll mir der Stammbaum Jesu sagen? Stehe ich nicht mal mit drin. Schauen wir uns halt mal die Leute ein bisschen genauer an. Also, wenn ich da reingucke, sehe ich einen, der, weil ihm eine Frau ziemlich gut gefallen hat, dessen Mann töten ließ. Ich sehe jemanden, der sich durch Lüge Vorteil in der Erbfolge verschafft hat. Ich sehe eine Frau, von der klar war, dass sie in der Stadt, wo sie wohnte, eine Gaststätte betrieb, in der nicht nur das normale Schlafen angeboten wurde. Versteht, was ich meine? Ich sehe einen Götzendiener. Ich sehe einen, der die Wunder Gottes miterlebte, aber ihm seine eigenen Krankheiten nicht anvertraute. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen weiter durchwursteln. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir, ja okay, jetzt mein Name würde da drin nicht mal so negativ auffallen. Was fällt mir noch auf? Bei einem hat Gott dafür gesorgt, dass er und seine Frau in völlig unmöglichem Alter Eltern wurden. Ein anderer hat Gott vertraut und genau das Gegenteil von dem gemacht, was seine ganzen Vorgängerkönige gemacht haben, nämlich hat dem Götzendienst den Kampf angesagt. Einem hat Gott so viel Weisheit geschenkt, dass es bis heute legendär ist. Einer Frau wurde richtig übelst Unrecht getan. Und trotzdem gebar sie eben diesen weisen Mann, der später diese Weisheit bekommen hat. Und so ein Normalo-Typ wie du und ich, der wurde der Ziehpapa unseres Retters. Hinter jeder dieser einzelnen Personen, mehr oder weniger ausführlich in der Bibel beschrieben, verbergen sich Geschichten. Geschichten voll Liebe, voll Trauer und hinter jeder Geschichte steht Gott. Egal, was in diesen tausenden von Jahren da passiert ist, was auch immer los war, Gott war dabei. Er hatte einen Plan und hat diesen Plan durch diese Linie hin durchverfolgt, bis auf Jesus. Mal ein ganz kurzer Einschub, wenn ich von Plan rede, auch vom Plan für unser Leben. Ich finde, das hört sich immer so an, so ein Marionettending, ja. Also manche haben so das Gefühl, als wären sie ein Spielball von Gott. Es ist eh schon alles vorausbestimmt, ich kann ja gar nichts machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben das Problem als Menschen, dass wir in der Dimension Zeit leben. Das tut Gott nicht. Für Gott ist alles, was geschehen ist und geschehen wird, wie ein Buch, wo er aufschlagen kann, also so stelle ich es mir vor, und einfach gucken kann, wie geht es denn weiter und was kann ich denn machen? Wen kann ich denn hier schicken, benutzen? So viel zum Thema Plan. Ich habe absichtlich diese Corona-Krise am Anfang ausgelassen, weil ich keinen Bock mehr auf Corona-Predigten habe. Die Zeiten sind gerade nicht leicht. Das ist klar. Ich denke, das waren sie aber auch noch nie. Ich weiß nicht, wie es euch, jedem Einzelnen, jetzt gerade wirklich geht. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen aufgestanden bist, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Ängsten, mit welcher Freude. Ich weiß nicht, was du durchmachen musstest, um heute hier zu sitzen. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott mit dir was vorhat? Dass er tatsächlich einen Plan für dich hat? Den hat er wirklich. Man hat oft dieses Gefühl, diese Zeiten, wo man sich denkt, ja, wo man sich wie so eine Marionette fühlt, so ein Spielball und sich denkt, boah, ich werde bloß gebeutelt. Es geht bloß zack, zack, zack hin und her. Kommt sie vor wie so eine Schachtel und Gott hat diese Schachtel in der Hand und schüttelt einfach mal ganz kräftig. Aber das ist ein subjektives Empfinden. Gott will, dass es uns gut geht. Er hat was Gutes mit uns vor. Ich finde da immer das Leben von König David, der sich ja in dieser Linie von Jesus genauso befindet, finde ich da immer irre. Dieser David als kleiner Bub da mit, weiß ich nicht wie alt er war, als er gegen den großen Goliath kämpfen musste, mit dieser Schleuder, später von Saul verfolgt, weil er der nächste König sein sollte. Dann wurde sein bester Freund, also wirklich, wirklich sein allerbester Freund getötet, der Jonathan. Und was er als König alles durchmachen musste. Diese klassische Geschichte mit der, wie hieß die hübsche Dame? Vom Bathseba, danke. Die Bathseba, wie er sich die einfach genommen hat und ja, auf derbe Art und Weise. Und dann kam der Nathan zu ihm, der Prophet, und Gott hat dem Nathan die Worte gegeben und David hat sich sein Urteil selber gesprochen. Hat es danach geschnallt? Was haben diese Menschen durchmachen müssen? Und mit solchen Menschen hat Gott seinen Heilsplan durchzogen, bis Jesus. Kannst du dir vorstellen, dass egal, was los ist, wie immer du bist, dass Gott das mit dir zusammen machen will? Ich muss sagen, ich habe da immer wieder meine Probleme damit. Weil manchmal fühlt es sich so an, als wäre man von Gott fallen gelassen. Es fühlt sich halt so an, ja, aber es ist, wie ich schon vorhin sagte, ein subjektives Gefühl. Ich muss mir das selber immer wieder sagen. Er lässt mich nicht los. Er ließ den Jakob nicht los, trotz seiner Intrige gegen den Esau. Er nahm die Rahab, eine Heidin und eine Prostituierte, in seinen Heilsplan mit rein. Er zog auch mit dem König Rehabeam seinen Plan durch, obwohl von dem ganz klar in der Bibel steht, dass er Gott nicht wirklich suchte. Egal was los war, Gott hat diese Menschen nicht fallen lassen. Er war bei ihnen in allen Stürmen, in allen Unsicherheiten, in allen Unmöglichkeiten. Das ist das, was ich aus dem Stammbaum Jesu lerne. Gott ist treu über diese vielen Hunderte oder Tausende Jahre hindurch. Ist er da und er ist treu. Und er weiß, wie es mir, wie es dir wirklich geht. Manchmal besser, als man es selber weiß. Er ist beständig. Ich finde es tröstend und ermutigend zugleich, dass wirklich nichts passiert, ohne dass Gott es mitbekommt. Ohne dass unser Bruder Jesus an unserer Seite steht. Ohne dass der Heilige Geist da ist und uns Kraft gibt. Bleiben wir bei Gott? Weil eins ist sicher, er ist bei uns. Egal, wie schlimm oder unmöglich die Zeiten sind. Und das ist auch was ich aus diesem Stammbaum lerne. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die wissen das nicht. Die haben diese Hoffnung nicht. Oder wehren sich dagegen. Wir können das nach außen strahlen, wir können das erzählen, wir können das zeigen. Gott ist da, egal was ist, durch die Zeit hindurch. Amen.